Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht.
Ja, Sören, das ist jetzt lustig, weil die Folge beginnt und man hört dich so nicht und dann fadest so ein, du lachst so lang leise in die Folge rein.
Der eingefadete Lacher.
Ja, und alle denken, was ist denn mit denen los? Dabei sieht halt keiner gerade das Bild und du hast dich gerade rumgedreht und uns hier deinen wunderbaren Hoodie präsentiert mit Dolce Vita drauf. Dolce Vita hast du erlebt auf Sylt. Du warst nicht in Italien, aber du warst auf Sylt. Du bist zurück. Du hast immer noch Röte im Gesicht.
Ja, ich glaube, ich habe das ist Sonne. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, ich habe einfach Bluthochdruck mittlerweile.
Ja, das ist natürlich auch möglich. Die Menschheit kennt das schon relativ lange, das mit dem Bluthochdruck. Man hat nur noch bis heute, das ist auch wirklich, ich finde das schade, dass man einfach noch nicht rausgefunden hat, wie man es jetzt wirklich feststellt, was kann man dagegen tun und so. Ist einfach so ein Phänomen wie Diabetes und so, wo einfach kein Mensch weiß, was sollen wir tun.
Ja.
Aber jetzt erzähl mal, wie war es denn auf Sylt? Bist du jetzt unter die Segler gegangen? Ich wusste nicht, taucht er auf, taucht er nicht auf? Ist er verschollen?
Nein, er ist wieder da. Wir haben im Urlaub eine Folge aufgenommen. Ja, es war ein wie immer fantastischer Urlaub. Wir machen das ja irgendwie regelmäßig einmal im Jahr, meistens zur gleichen Zeit. Wir haben wieder den Surf World Cup mitgenommen, was immer echt ein Spektakel ist, weil es einfach Spaß macht da. Ja, wir hatten gutes Wetter. Wir haben von 14 Tagen 2,5 Tage mal Regen gehabt. Also so ein bisschen aufgeteilt auf 2,5 Tage. Aber ansonsten inklusive, ich hatte es, glaube ich, in der letzten Folge schon erzählt, inklusive in der Nordsee baden und am Strand liegen in Badehose. Und ja, Dolce Vita, wir haben das Leben genossen, tatsächlich.
Das hört sich sehr, sehr gut an. Ich war auf dem Oktoberfest am Samstag.
Oh.
Und bisher ist es nur Husten. Schauen wir mal.
Das erste Mal Oktoberfest?
Nein. Nee.
Ja, habe ich verstanden.
Genau. Ja, Sören, dann frisch aus dem Urlaub zurück, legen wir doch einfach los. Herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge von Passierte Kost. Wir haben heute zwei ganz besondere Gäste und einer davon ist kein Unbekannter. Es ist Daniel Cadenas Rodriguez und er war im Mai 2022 in Folge Nummer 30 schon mal bei uns. Und heute ist er zum zweiten Mal mit dabei.
Komplettiert wird er heute von Lucretia Dienst, eine Pflegepädagogin mit außergewöhnlicher Geschichte. Wir hatten auch schon einmal das Vergnügen, ihren Mann bei uns zu haben, nämlich den Sebastian Dienst.
Heute haben wir also Lucretia und Daniel zu Gast und natürlich geht es um die Internationalisierung in der Pflege, um Anerkennung, Sprache und alles, was sonst noch wichtig ist. Eines steht fest, sie sind Experten auf ihrem Gebiet.
Wir sprechen über Herausforderungen, Chancen und inspirierende Erfolgsgeschichten in der Integration von Pflegefachkräften in Deutschland. Also dranbleiben, denn hier sind Daniel und Lucretia, los geht's.
Einen wunderschönen guten Abend.
Hallo in die Runde.
Hallo zusammen.
Es ist wie unter Freunden.
Es ist wie ein Stammtisch.
Ich wollte gerade sagen, es ist wie nach Hause kommen, aber Stammtisch ist auch geil. Super, Daniel, dich kennen ja schon alle, deswegen darfst du dich hinten anstellen. Und ich würde sagen, liebe Lucretia, wir fangen mit dir an. Stell dich doch bitte unseren ZuhörerInnen einmal selber vor.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich finde das alles sehr, sehr spannend. Ich bin Lucretia Dienst. Ich komme ursprünglich aus Italien, bin gebürtige Römerin, habe dort auch meine Ausbildung bzw. mein Studium zur Pflegefachkraft absolviert und bin jetzt seit 2012 hier in Deutschland. Bin damals nach Deutschland gekommen, um eine bessere Zukunft zu haben. Das war mein Traum und meine Vision und ich glaube, mittlerweile habe ich diesen Traum auch verwirklichen können.
Fein. Daniel.
Vielen, vielen Dank erstmal dafür, dass ihr mich nochmal eingeladen habt. Bei der Vielzahl an tollen Gästen fühle ich mich da wirklich geehrt. Aber ich muss dich enttäuschen, bin immer noch der langweilige Typ vom letzten Mal, verheiratet, 3 Kinder. Ich bin nur älter geworden, von daher ist das alles so geblieben. Aber wie gesagt, ich bin immer noch in dem Bereich der Anerkennung und Integration internationaler Fachkräfte aktiv und in das Thema verliebt. Und Match, unsere Initiative, das Netzwerk zur Integration und Anerkennung von Gesundheitsfachberufen, das wächst stetig und von daher habe ich so ein paar kleine Änderungen, ein paar graue Haare, aber ansonsten bin ich immer noch der gleiche Typ.
Sehr gut. Und langweilig warst du beim letzten Mal definitiv nicht und du bist ja jetzt auch nicht älter, sondern reifer geworden, wenn dann, ne?
Absolut.
Und dass du nicht langweilig warst, sieht man übrigens daran, dass du der erste und einzige Gast bist bisher, der mittlerweile zum zweiten Mal bei uns ist.
Vielen, vielen Dank.
Die spannende Frage, die ich mich jetzt noch stelle, Duniel, im letzten Mal war die Aufnahme, ich glaube Anfang Mai oder so, da war es auch noch ein bisschen kühler. Jetzt genießen wir einen schönen Spätsommer. Es ist noch wärmer draußen. Du sitzt hier im T-Shirt, du bist tätowiert. Die Frage ist jetzt, sind die Tattoos in den letzten anderthalb Jahren dazugekommen oder waren die auch schon bei der letzten Aufnahme an deinem Arm?
Sind wirklich dazugekommen. Ich habe mich einfach mal getraut, verrückt zu sein. Bin doch sonst sehr kontrolliert und introvertiert. Nein, war ein Spaß. Also das ist so ein Traum, den ich mir verwirklicht habe und ich bin super stolz und kann es nur jedem empfehlen.
Wir machen jetzt keine Werbung für Tattoos, aber jeder, der sich dafür interessiert, kann sich ja mal damit beschäftigen. Sören, du bist auch tätowiert. Das ist eine sehr tätowierte Runde. Sören, wo bist du tätowiert? Ich habe dein Tattoo schon. Du hast am Arm ein Tattoo. Auch,
ja, rechter Oberarm. Genau. Ja, wenn ich mehr Zeit und Geld hätte, dann wäre ich auch wahrscheinlich noch mehr tätowiert. Aber ich bin ja ständig im Urlaub, deswegen habe ich immer kein Geld.
ich bin auch nicht tätowlos. Ich weiß nicht, Lucrezia, bist du tätowlos?
Oder ist nee, ich habe drei Tattoos.
Wahnsinn. Ja, gibt's guck, die reinste Tattoo-Grunde hier.
Krass, krass. Und jeder neue Zuhörer denkt, der hätte einen Pflegepodcast eingeschaltet. Und
ja, von wegen. Herzlich willkommen zur Tattoo-Convention mit Philipp und Sören.
Tattoos.
Surf World Cup, Deutsche Vita, irgendwie merkwürdig hier.
Komischer Verein hier. So, jetzt ist aber noch ein wichtiger Punkt. Ihr habt euch jetzt beide vorgestellt, aber ein wichtiger Punkt ist, ihr kennt euch. Woher?
Das ist tatsächlich ganz lustig, weil ich kenne Dunja schon viel länger, als er mich kennt. Wahrscheinlich, weil...
Jetzt spannend. Jetzt mich auch länger, als ich mich selber kenne.
Jetzt wird noch spannender.
Genau, weil damals, als ich nach Deutschland gekommen bin ich ziemlich schnell in dem Bereich Anerkennung der internationalen Fachkräfte gerutscht, weil ich ja selber eine war und durfte somit die ersten Pflegefachkräfte von meinem Arbeitgeber damals zur Kenntnisprüfung begleiten. Und als es darum ging, wer diese Prüfung abnimmt, gab es halt verschiedene Anbieter und ich hatte verschiedene Recherchen gemacht und darunter war eben auch Duniel aufgetaucht. Die erste Zusammenarbeit kam dann zwar erst viel später zustande, aber ich hatte den Namen schon mal gehört und ich wusste, dass er das bei seinem damaligen Arbeitgeber schon anbietet. Insofern, Duniel, kenne ich dich schon länger, als du mich kennst, weil ich dich schon gestalkt hatte.
Recherchiert und gestalkt.
Genau.
Jetzt habe ich Angst.
Wann war das? Nur, dass wir zeitlich mal so eine Orientierung haben.
Das war um 2014 rum.
Genau, und seitdem können wir, glaube ich, auf viele und lange Jahre zurückblicken, wo wir gemeinsam das Thema beackert haben, ja, und neue Dinge gewagt haben. Und ich glaube, uns eint im Herzen, dass wir erkannt haben, dass Bildung der Schlüssel ist für erfolgreiche Projekte und sich auch mal streiten mit den Auftraggebern in dem positiven Sinne für die Fachkräfte sich einzusetzen. Ich glaube, da habe ich Lucrezia wirklich ins Herz geschlossen für ihre Art, weil sie eben auch authentisch berichten kann, wie es ist, ne, selber diesen Weg durchgegangen zu sein.
Danke.
Perfekte Überleitung, Duniel. Lucrezia, du hast gesagt, du bist Römerin, du kommst also aus dem Land Italien nach Deutschland. Als Krankenschwester bist du hierher gekommen und du musstest diesen kompletten Prozess, dieses Anerkennungsverfahren am eigenen Leibe erfahren. Erzähl uns doch mal davon.
Ja, sehr gern. Ich muss sagen, es war auch für mich ein Albtraum im ersten Moment. Ich war so ziemlich auf mich allein gestellt, weil ich damals nicht durch eine Agentur oder in Begleitung einer Agentur oder einer Bildungseinrichtung nach Deutschland kam, sondern alleine. Und das Interessante ist nochmal für die sich mit dem Anerkennungsverfahren vielleicht nicht so gut auskennen, es gibt nochmal einen Unterschied, wenn man die Ausbildung in einem EU-Land absolviert hat oder wenn man sie in einem Drittland absolviert hat. Ich hatte das Glück, aus einem EU-Land zu kommen, insofern wurde meine Ausbildung oder mein Studiengang quasi automatisch anerkannt. Im Gegensatz zu den Drittländern oder halt Herkunftsländern Menschen, die eine Ausbildung aus Herkunftsländern aus Nicht-EU-Ländern haben. Die müssen nämlich tatsächlich auch eine Prüfung absolvieren, eine praktische sowie eine mündlich-theoretische. Mir blieb das Gott sei Dank erspart. Ich bin immer noch sehr dankbar dafür, weil die Prüfung auch sehr, sehr hart ist oder auch als sehr hart empfunden wird von vielen. Das Einzige, was ich nachweisen musste, war meine Sprachkenntnis, dass ich genug Deutschkenntnisse hatte, um hier in Deutschland dann als Krankenschwester zu arbeiten und eben ganz, 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 ganz viele Unterlagen in übersetzter, beglaubigter, fotokopierter, original und sonst welche Form auch immer gewünscht war, von dem Amt in Berlin, damals, weil ich die Anerkennung in Berlin beantragt habe, genau, vorzeigen musste. Das war damals noch ein recht komplizierter Prozess, weil die Sachbearbeiterin dort im Amt, beziehungsweise jeder Sachbearbeiter im Amt, das ein bisschen dann nochmal personalisiert, die Auslegung der Unterlagen. Und ich hatte eine Sachbearbeiterin, die eine besonders anspruchsvolle Vorstellung von den Unterlagen hatte. Und somit hat sie auch meinen Deutschkenntnissen nicht geglaubt, zum Beispiel.
Liebe Grüße an der Stelle.
Genau. Lass uns das auch mal kurz nochmal zeitlich einordnen. Von welchem Jahr sprechen wir? 2012.
Im Oktober 2012 bin ich damals nach Berlin gezogen. Ich habe die Anerkennung aber schon aus Italien heraus beantragt, beziehungsweise bin öfter schon nach Deutschland, Berlin gereist, um mich erstens zu informieren, zweitens dann die Unterlagen zum Amt zu bringen, drittens dann die Unterlagen wieder zum Amt zu bringen, viertens dann nochmal Unterlagen zum Amt zu bringen und dann schließlich endlich eine Wohnung zu suchen und einen Arbeitsplatz.
So, und das alles. Jetzt, ich will auf der Zeit weiter noch rumreiten. Was ja super spannend ist, war für dich also ein schwieriger Prozess und du kamst aus dem EU-Land. Also die eigentliche fachliche Anerkennung sollte jetzt nicht das Problem sein. Wie lange hat das trotzdem gedauert? Vom Tag der Entscheidung, ich mach das, bis zu deinem ersten Arbeitstag?
Ich habe mich im Sommer 2011 dazu entschieden. Da habe ich angefangen, die Unterlagen zusammenzusammeln, nachdem ich auf der Internetseite von dem Amt in Berlin festgestellt habe, was alles notwendig war. Und ich bin dann im Oktober 2012 nach Deutschland gezogen und habe auch selbst im Oktober dann erst meine Anerkennung bekommen und somit meine erste Arbeitsstelle.
Also wir reden von 14 Monaten ungefähr, 14, 15 Monaten. Und hast du das Gefühl, es hätte schneller gehen können oder keine Chance, das war niemals, die Zeit hat's gebraucht?
Nee, auf jeden Fall. Also vor allem, da ich schon relativ gute Sprachkenntnisse besaß damals, das war ein großer Vorteil. Ich musste also nicht nochmal einen Sprachkurs absolvieren. Ich muss sagen, damals waren die Mitarbeiter vom Amt auch nicht so routiniert, weil damals noch nicht so viele Anträge gestellt wurden wie heute. Heutzutage sind sie meiner Meinung nach wahrscheinlich mehr geübt auch darin, Anträge zu bearbeiten. Damals waren es noch weniger. Deswegen kam es auch zu Missverständnissen in der Kommunikation von den Unterlagen, die wirklich notwendig waren und welche nicht. Und das wurde dann nochmal nachgehakt, nochmal extra Formbeglaubigung, Übersetzung beantragt, die eigentlich gar nicht notwendig waren.
Mhm. Und weil das gleich sicher nochmal Thema wird, ganz kurz noch, was waren deine persönlichen Beweggründe, die dich zu der Entscheidung gestoßen haben, nach Deutschland zu kommen?
Ich muss sagen, es waren mehrere. Einmal persönliche, aber auch, ja doch, im Endeffekt hauptsächlich persönliche. Ich hatte als Kind schon einige Jahre in Berlin gelebt und hatte ein Stück Herz in Berlin gelassen, in Deutschland. Also ich habe mich schon immer zugehörig gefühlt zu Deutschland. Das war das eine, aber hauptsächlich war es der Grund, also wirklich meinen professionellen Werdegang nochmal auszubauen. Also nochmal mich weiterzuentwickeln, eine bessere Zukunft für mich und für meine zukünftige Familie zu schaffen. Ich habe in Italien sehr, sehr viel gearbeitet, sehr wenig verdient dafür, dass ich so viel gearbeitet habe und hatte auch keine Zeit, mich irgendwie weiterzubilden oder das zu vertiefen, was mir wirklich eigentlich Spaß macht, wie zum Beispiel die Pflegepädagogik. Und das wollte ich dann in Deutschland erreichen.
Könnt ihr beide benennen, Dunja, vielleicht auch an dich, was sich seit 2012 an diesem Prozess der Anerkennung, hat sich da etwas verändert?
Also es hat sich vieles getan zum Positiven, vor allem von den gesetzlichen Grundlagen. Es gibt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, es gibt Förderinstrumente. Also ich glaube, da sind wir schon ein gutes Stück weitergekommen. Ich glaube, was eben so schmerzhaft ist an diesen ganzen Dingen, ist, dass es einfach zu lange dauert. Und das sind eher so auf so einer Verwaltungsebene oder einer operativen Verwaltungsebene ja, Verzögerungen im Prozess, weil die Behörden mitunter eben auch überfordert sind durch die aktuelle Flüchtlingsthematik, Ukraine-Krieg, aber eben auch unter Personalmangel leiden, ne? Und noch nichts von Digitalisierung gehört haben.
Nein. Das, wo wir doch so digital in Deutschland sind.
Absolut. Also wenn du auf Faxe stehst, dann bist du in Deutschland glücklich. Ansonsten wird's schwierig. Nein, Spaß. Also ich glaube wirklich, dass man objektiv aufzeigen kann, dass sich alles verbessert hat, aber eben immer noch nicht perfekt ist. Ne?
Ja, okay. Lucrezia, eine Frage beschäftigt mich jetzt, seit du das eben gerade gesagt hast, dass deine Sachbearbeiterin an deinen Deutschkenntnissen gezweifelt hat. Also habt ihr schriftlich kommuniziert und sie war der Meinung, du hast das durch einen Übersetzer gejagt oder von einer anderen Person, oder habt ihr gesprochen und ihr gesagt, nee, das glaube ich nicht, dass sie das jetzt gerade gesagt hat? Kannst du
gerne. Das so bitte? Es war tatsächlich noch etwas skurriler, und zwar, ich war persönlich bei dieser Sachbearbeiterin. Ich habe mit ihr gesprochen, mein Deutsch war noch nicht damals so fließend wie heute, also ich habe schon etwas weniger fließend, etwas holpriger gesprochen, aber trotzdem ohne Akzent, durch die Erfahrung in Deutschland von früher. Aber die Dame war der Meinung, da ich aus einem EU-Land komme, meine Ausbildung oder Studium im EU, in einem EU-Land, nicht in Deutschland absolviert habe und auf dieser Checkliste der Unterlagen auch B2-Zertifikat steht, ich ein B2-Zertifikat vorzeigen müsste, was ich aber als mehr oder weniger Halbmuttersprachlerin nie gemacht habe. Und das war so ein bisschen absurd, und ich stand dann eben da und wir haben öfter diskutiert. Ich habe dann am Ende Nachweise gebracht, dass ich in Deutschland auch eine Zeit lang Schulen besucht habe. Das und ein Brief von meinem Anwalt hat dann gereicht.
Ja, willkommen in Deutschland. Schalten Anwalt ein und plötzlich.
Ja, der wollte nur darauf aufmerksam machen, dass mein Deutsch aus seiner Sicht durchaus verständlich wäre. Also nichts weiter.
Und dann ist viel passiert bei dir, Lucrezia, richtig? Dann ging's los. Wie ging's dann weiter? Du hast gearbeitet, du hast studiert und mittlerweile bist du Pflegepädagogin. Du hast deinen Master gemacht. Du bist Dozentin für ausländische Pflegefachkräfte. Aber das wird man ja auch nicht alles von heute auf morgen, sondern da bedarf es ja doch viel zu tun, um das zu werden. Nebenbei, glaube ich, hast du auch noch eine Familie gegründet.
Genau, so ganz nebenbei, also wie ich so vieles in meinem Leben mache, einfach so, es passiert. Nein, Scherz beiseite. Ich bin dann, wie ich vorhin gesagt hatte, ziemlich schnell in diesen Bereich internationale Fachkräfte reingerutscht, weil mein Arbeitgeber das als sinnvoll empfand, mich eben als Integrationsbeauftragte einzusetzen. So kam es tatsächlich auch zu meiner ersten Lehrtätigkeit in Deutschland. Bei internationalen Fachkräften. Ich muss dazu sagen, ich war in Italien auch schon Praxisanleiterin und habe auch dort internationale Fachkräfte begleitet, vorwiegend aus Indien und Rumänien. Also ein bisschen diese Erfahrung mit dem Internationals, mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Ausbildungsformen hatte ich bereits in Italien gemacht. Hier in Deutschland kam es dann eben dazu durch meinen Arbeitgeber, und dann habe ich mir gedacht, irgendwann, ja, machst du mal eine Agentur auf und vermittelst selber Pflegefachkräfte. Ich hatte noch sehr viele Kontakte im Ausland, Menschen, die hierher kommen wollten, ehemalige Kollegen und Kolleginnen. Das ging dann auch eine Weile relativ gut, muss ich sagen. Ich habe mich da nicht nur um die Vermittlung gekümmert, sondern hauptsächlich wirklich mit dem Fokus auf der Integration durch den Bildungsweg. Irgendwann war mir das aber zu einsam. Wollte gerne Mitarbeiter und Kollegen und Kolleginnen, habe mich aber auch nicht so richtig getraut, den Schritt zu wagen und jemanden einzustellen. Und aus diesem Grund bin ich dann habe ich meine eigene Agentur aufgelöst und bin dann zu einer anderen Agentur dazugestoßen, wurde eingestellt und habe tatsächlich dann bei dieser Agentur meinen ersten Vorbereitungskurs auf die Kenntnisprüfung konzipiert, inklusive allen Unterrichtsmaterialien vorbereitet und eben dank auch meiner ehemaligen Arbeitgeberin dann auch die Möglichkeit gehabt, diesen Kurs, sagen wir mal, zu testen. Ich bin dann nach Manila gefahren und habe den Kurs gegeben, über mehrere Wochen dort. Da wir uns aber nicht ganz sicher waren, ob das wirklich alles funktioniert, sind sie dann nochmal alle bei Dunien in dem Kurs gewesen. Das war dann auch sehr spannend zu beobachten, wirklich welche Inhalte dann wiederholt wurden, beziehungsweise wo die Fachkräfte zu mir kamen und sagten, ja, das kannte ich schon noch von deinem Kurs, ja, das wussten wir schon und was eben nicht. Und genau, so fing eigentlich dann die wirkliche Zusammenarbeit mit Dunien an. Ich glaube, das war 2016 dann mittlerweile. Ja. Ne? Genau, als du die ersten Prüfungen dann abgenommen hast. Ich bin dann immer sehr an Duniels und Urteil und den seiner Pädagogen gewachsen, weil mir dann immer bei jedem Abschluss gesagt wurde, weißt du, hier müsstest du noch dieses Thema implementieren und da müsste noch das nachgezogen werden. Das hat auch ein bisschen gefehlt. Ja, das war toll. Und ich habe dann sehr viel in diesem Bereich gearbeitet, dann auch nochmal für eine andere Agentur. Viel Integration, viel, wie gesagt, Integration auch vor allem durch Bildung. Und irgendwann habe ich mir gedacht, naja, hast jetzt ein kleines Baby, das war dann so, und dann machst du noch den Master, das ist doch die beste Zeit für so ein Studium. Baby ist klein, genau. Schläft.
So wie alle Babys.
Genau, und so kam es.
Schlafen, essen. Als genau. Jeder, der sich irgendwie denkt, Kinder ja, Kinder nein, ist easy, Leute. Kannst du Master, Promotion, Professor, kannst du alles machen, kein Problem.
Ja, tatsächlich wurde ich mit einem sehr ruhigen Kind gesegnet. Und das war dann wirklich so. Also ich habe das erste Jahr, habe ich den Master kaum gespürt. Das war wirklich, oder das Baby, je nachdem, wie man es nimmt. Das zweite Jahr, das Master etwas Anspruch. Genau, das Masterbaby, ja. Es ist, wir sind gemeinsam gewachsen. Und genau, das zweite Jahr war dann etwas anspruchsvoller, weil er auch doch dazwischen reden wollte und sich dann auch eingebracht hat im Unterricht. Das war dann etwas anstrengend. Aber ja, ich habe es trotzdem dann geschafft, das Studium zu absolvieren. Und
wunderbar, aber ja. Jetzt kombinieren wir das Ganze noch ein bisschen, weil es ist, glaube ich, noch ein bisschen zu abstrakt für die Zuhörer. Jetzt habt ihr in unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet, aber mit einem Ziel, Pflegekräfte aus dem Ausland, Manila, Philippinen, nach Deutschland zu holen, damit sie hier in der Pflege arbeiten können. Welche Themen sind denn jetzt in diesen Kursen, in diesen Paketen abgedeckt? Worum, Duniel, hast du dich zentral gekümmert? Was war auch vielleicht überlappend? Weil du sagtest, Lucrezia, du sagst, sie sind dann nochmal bei Duniel in den Kurs. Versucht's mal ein bisschen aufzumalen. Mhm. Ich bin jetzt Pflegekraft in Manila, entschließe mich dazu, nach Deutschland zu kommen. Ich komme jetzt in Kontakt mit dem Unternehmen von Lucrezia und ich komme dann zwangsläufig in Kontakt mit dem Unternehmen von Duniel oder andersrum. Aber was passiert dann mit mir? Zu dieser Zeit, wohlgemerkt.
Okay, wir machen das ein bisschen plastischer. Also wie gesagt, du wirst über eine gute Agentur angeworben, die hoffentlich auch deine Erwartungen richtig managt, wie es hier in Deutschland zugeht, was Pflege in Deutschland ausmacht. Und dann hat die sozusagen auch das ganze Anerkennungsprozedere und Dokumentenmanagement, wo sie dich unterstützt auf diesem Weg der Migration. Und wir sind dann in Kontakt gekommen oder wären in Kontakt gekommen, wenn du dann in Richtung Anerkennungsprüfung gehst, also aus, was Lucrezia gesagt hat, sogenannte Drittstaatler bekommen in der Regel keine volle Berufsanerkennung, sondern Auflagen, die sie sozusagen mit einer Prüfung oder einem speziellen Anpassungslehrgang abstellen müssen. Das ist schon in der Wortfindung dieses Dokuments, das nennt sich in der Regel Defizitbescheid, also das ist kein herzliches Willkommen Deutschland, das ist schon so, das kannst du nicht. Und das haben wir von Kopf auf den Fuß, auf die Füße gedreht. Wir haben erstmal geguckt, hey, was hast du eigentlich für eine tolle Ausbildung? Du bist nämlich super gut ausgebildet in naturwissenschaftlichen, medizinischen Fächern, aber eben nicht so gut im Pflegebereich, weil einfach Pflege überall auf der Welt anders gemacht wird als in Deutschland. Da spielt die Familie eine große Rolle. Du hast viel mehr Befugnisse, ein größeres Spektrum, was du alles machen kannst. Und hier in Deutschland findest du sozusagen eine andere Professionalisierung oder ein anderes Verständnis von Pflege vor. Und darauf haben wir dich vorbereitet mit gezielten Kursen, die vor allem im pflegerischen Bereich zu verorten sind, um dich gut auf die Kenntnisprüfung vorzubereiten, die wir dann abgenommen haben bei deinem neuen Arbeitgeber in der Praxis und die mündliche Prüfung bei uns an der Schule, wo ich damals noch tätig war, eine ganz tolle Schule in Berlin. Mittlerweile mache ich das bundesweit. Wir haben viele Kooperationen. So musst du dir das vorstellen. Und dann wärst du so circa, ich schätze mal, früher war das deutlich schneller, weil keiner hatte diesen Wert von Bildung erkannt. Da wollte jeder ganz, ganz schnell fertig werden und am besten nichts ausgeben, so dass du vielleicht in 3-4 Monaten Crashkurs weichgespült wirst und dann so eine Prüfung machen musst. Plus 3 Monate Dauer, die Berufsurkunde Zeit braucht, so dass du vielleicht nach 6 Monaten irgendwie dich Fachkraft nennen konntest, aber bei weitem noch nicht da warst, wo wir heute unsere internationalen Talente entlassen auf dem Niveau.
Das heißt, eure Arbeit ist eigentlich essentiell dafür und es ist ein Qualitätsmerkmal oder also umso länger sie dauert, umso besser kann sie wahrscheinlich auch ausgeübt werden.
Korrekt.
Dass die Leute hier auch bleiben, dass sie einerseits eine organisatorische Entlastung haben, von Anfang an transparent aufgeklärt sind, dass sie genau wissen, auf was sie sich da einlassen. Korrekt. Und dass man ihnen dann sämtliche Dinge vermittelt, kulturbezogene Dinge, also speziell Bundesrepublik Deutschland, organisationsbezogene Dinge, ja. Wohnungsvermittlung und so weiter. Also es ist, wird ja wahrscheinlich alles in diesem Relocation Apparat dann eine Rolle spielen, damit sie dann am Ende auch hier sich wohlfühlen oder die Chance haben, noch auf dem Weg dorthin zu sagen, ist vielleicht doch nichts.
Absolut. Ich muss dich ganz kurz unterbrechen, möchte gerade ganz kurz was unterstreichen, was, glaube ich, in dem Gespräch gerade komplett untergegangen ist und ich gerade innerlich richtig abfeiere. Wir sind gerade von einem Defizitbescheid hin zu internationalen Talenten, hast du gerade gesagt, Tunil. Ja. Mega. Allein das Wording ist mega gut. Wollte ich einfach nur mal ganz schnell
also einwerfen. Das ist genau das, was an was wir arbeiten. Es sind jetzt die feinen Unterschiede, würde ich mal sagen. Ne? Die großen Stellschrauben zeigen in die richtige Richtung, aber die kleinen Zahnräder eben noch nicht. Und wie du sagst, Sören, drum schön, dass du das so raushörst, Sprache schafft Wirklichkeit. Und das würde ich mir gerne wünschen. Wir dürfen dankbar sein, dass internationale Talente, das meine ich nicht despektierlich, ne? Sondern ich habe eine hohe Achtung vor denen, dass sie sich diesen... Ja. Stress, ne, das ist ein signifikanter Einschnitt in ihrem Leben, der auch schiefgehen kann, ja. Das müssen wir anerkennen und definitiv. Da gehört Zeit als wichtige Ressource mit dazu, hier erfolgreich zu sein. Und im Übrigen auch die etablierten Mitarbeiter hier in Deutschland, die schon da sind, brauchen auch ihre Zeit. Also die vergessen wir immer bei dem ganzen Spiel. Mhm. Und da haben wir einfach gelernt, je kürzer eine Maßnahme, desto wackeliger das Endprodukt oder das Ergebnis. Und das wollen wir alle nicht.
Cool. Wie oft erlebt ihr denn, dass Menschen sich vielleicht im Prozess doch dagegen entscheiden?
Lucrezia, ich habe nur so Metadaten, du hast das am eigenen Leib, ne? Also wir wissen ganz genau, dass sich die internationalen Talente diese Entscheidung nicht leicht machen. In der Regel steht diese Entscheidung 2 Jahre vor Ausreise irgendwie fest, wird oft im Familienkontext gemeinsam besprochen und es wird schon im Herkunftsland investiert. Wenn wir die sogenannten Dropouts haben, also die Leute, die rausgehen aus dem Prozess, was uns so die Rekrutierungsfirmen spiegeln, dann ist das so auf so einem Sprachniveau A1, A2, ach nee, ist mir doch alles zu schwer und so. Da sind die meisten Dropouts. Wenn es dann schon in Richtung B1, B2 geht, dann wird die Absicht sehr, sehr stabil. Und sobald man in Deutschland ist, gibt es kein Zurück mehr, es sei denn, man ist existenziell bedroht oder ein Familienangehöriger ist so schwer betroffen von Krankheit oder einem Schicksalsschlag. Ansonsten muss man sich vorstellen, die Leute, die zu uns kommen, die wollen hier erfolgreich sein. Für die ist das nicht mal so eine Just-for-Fun-Sache. Die wollen hier erfolgreich sein. Sie wollen aus diesen oft prekären Umständen, aus denen sie kommen, sei es wirtschaftlich, sei es Krieg, sei es ja sonstige Sachen, die einfach ungünstig sind, sogenannte externe Faktoren, wollen sie hier nach Deutschland kommen, um erfolgreich zu sein. Und sie geben alles. Das sind die leistungsbereitesten und motiviertesten Menschen, die du dir vorstellen kannst. Wenn sie eine faire Chance bekommen, bleiben sie.
Warum Deutschland? Lucrezia, bei dir war es klar, die Sprache, da ist jetzt wahrscheinlich kein anderes Land in Frage gekommen, aber Daniel, Lucrezia, die Frage auch an euch beide. Warum entscheiden sich die Menschen für Deutschland?
Aus meiner Erfahrung jetzt direkt, die meisten Fachkräfte, die ich begleiten durfte, tatsächlich aus Sicherheitsgründen. Also das soziale System, was in Deutschland sehr viel Sicherheit bietet, für die, die wirklich die Intention haben, lange zu bleiben. Der finanzielle Aspekt spielt auch eine große Rolle, weil im Gegenzug zu vielen anderen Ländern wird die Pflege in Deutschland sehr gut bezahlt. Das sollte man nicht glauben von dem, was man so in der Presse und in den Medien oft hört, aber trotzdem ist die Pflege eine sehr gut bezahlte Arbeitsstelle, für viele, vor allem aus dem Ausland kommend. Und einige tatsächlich auch, weil sie eine Leidenschaft an dem Land selbst haben, weil sie viel schon über Deutschland wissen und sagen, okay, diese Erfahrung möchte ich unbedingt machen. Meistens eben durch Fußball oder durch andere Mieten und kulturelle Eigenheiten von Deutschland eben an Deutschland zu Deutschland kommen.
Ja, Deutschland, muss man sagen, sind wir international sehr erfolgreich. Im Fußball gerade.
Schnell Themawechsel.
Tut mir leid, ich kenne mich da nicht so aus, tut mir leid. Ich musste aber auch an sowas wie Oktoberfest denken.
Aufbauend auf was Lucrezia gesagt hat, ich glaube, dass Deutschland einen hohen Stellenwert hat, also so was Sicherheit, aber auch medizinische Standards anbelangt. Aber wir müssen uns die Frage gefallen lassen, ab, ob wir uns darauf ausruhen können, weil unsere Personalagenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, spiegeln uns, dass sozusagen der Kampf um Köpfe, um Talente eben nicht nur in Deutschland geführt wird, sondern weltweit und international. Und da gibt es einfach ein paar Länder, die eben schon die sprachlichen Barrieren nicht haben, ne? Und dann vielleicht dann doch nochmal unbürokratischer und schneller agieren. USA, England, Kanada, aber auch Japan und all solche Länder haben erkannt, dass sie auch ein Problem haben, was gute, ausgebildete Fachkräfte anbelangt. Und da stehen wir echt in einer ganzen Reihe an Konkurrenten, wo wir nicht die beste Figur machen, ähnlich wie unsere Nationalmannschaft. Das muss man einfach so deutlich sagen, ja. So, jetzt haben wir aber genug gebasht, ne, auf die Nationalmannschaft.
Ja, dann kommen sie jetzt wegen dem Basketball.
Oder Basketball, ja.
Ja, das ist spannend. Merkt ihr das auch in euren Zahlen, in euren Initiativen, in Initiative Match, Lingoda als Online-Sprachschule? Wird es da auch schwieriger, also in dem Sinne Kunden und Vereinsmitglieder sozusagen oder Initiativsmitglieder zu gewinnen? Verteilen die sich dann doch mehr auch auf andere Länder?
Also ich denke nicht, dass wir das so akut spüren, aber die Personalagenturen sagen halt, dass der Kampf in den Herkunftsländern schwieriger wird, sie für Deutschland zu begeistern. Ich glaube, dass wir ein generelles Problem haben, auf das wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Ich glaube, dass die ganze Pflegeprofession noch nicht den Mut hat, das als wirklich gangbaren Weg für sich zu verstehen. Also wenn ich mir so den Pflegemarkt angucke und ich habe ihn relativ genau im Blick, ne, seien es Krankenhäuser, Reha oder ambulante stationäre Versorgungen, meine Hypothese, dass erst so 30-40% wirklich strategisch auf das Thema setzen, die anderen haben noch viel zu viel Respekt davor. Also ich glaube, es kommen viel zu wenig internationale Talente nach Deutschland aus den Gründen, die in uns selber liegen. Angst und fehlendes Vertrauen in Prozesse.
Was mir auch sehr, sehr wichtig ist zu erwähnen, ist, dass leider auch viele Einrichtungen noch nicht das Potenzial erkannt haben der internationalen Talente. Es geht nicht nur, wie Nuni jetzt gerade sehr schön beschrieben hat, um die Not, die wir haben, Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland zu holen, weil wir selber nicht genug haben oder nicht genug ausbilden, sondern auch wirklich den Aspekt des Potenzials zu sehen. Das Potenzial, das ein internationales Team geben kann, das, was wir alles von anderen Kulturen und anderen Ausbildungskulturen auch lernen können und in den deutschen Pflegealltag integrieren können. Sowie auch ich als internationale Fachkraft sehr viel hier in Deutschland noch gelernt habe. Ich war sehr viel in der Pflege, in der Altenpflege unterwegs und habe ja Realitäten gesehen, die ich in Italien nie wahrgenommen habe oder nie lernen durfte. Und dieses gegenseitige Lernen, das ist ein riesiges Potenzial. Also Pflege aus dem Ausland nicht nur, um Löcher zu stopfen, um eine Not zu beseitigen, sondern wirklich als Bereicherung. Das ist so mein Traum.
Hast du da für ein Beispiel, was du da noch im Kopf hast aus deiner Zeit, in Bezug auf, was du in Deutschland dann auch vielleicht das erste Mal erlebt hast oder so in Bezug auf Pflege?
Tatsächlich hauptsächlich in der Altenpflege, der Umgang mit den alten Menschen, der Umgang mit Demenz, sowas wie Demenzstationen, aber auch wirklich die Kommunikation seitens der Pfleger und Pflegerinnen gegenüber der Patienten, die Einbindung der Angehörigen, wenn es die dann gab, also wie die gewünscht wurde. Und ich weiß noch einmal, war ich im Dienst mit einer Altenpflegerin, einer Kollegin von mir, die mir dann gezeigt hat, wie sie eine Patientin mit Pergamenthaut, also sehr, sehr trockener, sehr dünner, rissiger Haut, mit Sahne gewaschen hat. Also mit Wasser und Sahne, ganz normale Schlagsahne. Und ich habe erstmal einen Schreck bekommen, weil ich dachte, ach, was, auf welcher wissenschaftlicher Basis fundiert denn das bitte? Und also ich aus meinem genau, wissenschaftlich fundiertes Studium. Und es hat Wunder gewirkt. Oder auch Öltherapien. Also wir hatten auch so Aroma-Öltherapien. Also es wurden auch so kleine Duftöle in dieses Sahnebad dann getröpfelt. Und ich dachte mir, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Aber nein, also es war wundervoll zu sehen, wie die Menschen darauf reagiert haben. Und was das wirklich für positive Auswirkungen
hat. Ja, Milchspäder waren bei Cleopatra, glaube ich, schon sehr angesagt. Ja. Zumindest kenne ich das aus meinen Asterix-Comics. Ich weiß jetzt auch
so ein Milchbäder mit Rosenblättern.
Genau, ja krass, aber der Umgang mit Demenz, da würde ich jetzt gerne tatsächlich, also das ist ja super spannend, auch tatsächlich Beispiele aus der Praxis zu hören. Der Umgang mit dem, wie ist denn der Umgang mit Demenz zu der Zeit in Italien gewesen im Vergleich zu Deutschland?
In Italien, muss man sagen, ist das System der Altenpflegeheime noch nicht so etabliert. Ich denke, fast nirgends auf der Welt ist es so etabliert wie in Deutschland. Also es gibt tatsächlich hier und da Länder, wo es dieses System gibt, wo es Pflegeheime gibt. Altenpflegeheime aber so wie in Deutschland nicht wirklich. Und in Italien hat man eher weniger Erfahrung damit, vor allem aber auch, weil es diese Mehrgenerationshäuser gibt. Also Menschen, die alten Menschen, demente Menschen leben dann wirklich oft, bis sie dann krankenhausreif sind sozusagen oder bis es wirklich zum Ende neigt, bei den Familien noch zu Hause, bei den Angehörigen und werden von Angehörigen gepflegt. Mittlerweile wächst auch da die Anzahl von Pflegeheimen und es wird auch immer mehr abgegeben. Aber als ich noch in Italien war, meine Großeltern zum Beispiel haben bei uns im Haus mitgelebt. Das war natürlich und ist natürlich so. Und in vielen anderen Ländern ist es tatsächlich auch noch so.
Du hast eben gerade auch gesagt, dass einer der Unterschiede, die Integration der Angehörigen in Deutschland war, im Positiven oder im Negativen. Also wie du das gerade jetzt sagst, so stelle ich mir das auch vor. In Italien werden die Angehörigen, glaube ich, viel, viel, viel mehr eingebunden und übernehmen viel mehr.
Ja, notgedrungen.
Ja, okay, ob jetzt notgedrungen oder nicht, aber ist das eher was Positives, was Negatives? Ich stelle mir immer so vor, für mich ist es eher eine positive Erfahrung. Also wenn ich die Möglichkeit, die Zeit habe, würde ich natürlich meine Eltern so lange wie möglich zu Hause lassen und selber nach dem Rechten schauen.
Ja, natürlich, das ist eine sehr, für mich, tolle romantische Vorstellung und auch es wäre toll, wenn es wirklich so möglich wäre. Also selbst in Italien ist es dann auch so, dass die oder derjenige, der dann die Eltern zu Hause hat und diese pflegt, natürlich dann auch noch einen Vollzeitjob hat und wahrscheinlich 2, 3 Kinder im Idealfall, der Mann dann auch Vollzeit arbeitet, Haushalt und so weiter und so fort. Also eine wirkliche Pflege, nicht nur professionelle Pflege, sondern wirklich Pflege im Sinne von sich kümmern, von diesen Menschen kann im Endeffekt nicht wirklich immer gewährleistet werden. Das ist da auch der Ausnahmezustand. Und insofern liegt das ein bisschen in den Augen des Betrachters, ne? Ob das wirklich wünschenswert ist, weil viele leben dann auch mit Schuldgefühlen, dass sie sich dann doch nicht wirklich gut um die Angehörigen kümmern können. Und die Angehörigen dann eben auch oft allein gelassen werden. Zwar zu Hause und nicht im Heim, aber trotzdem zu dem.
Jetzt habt ihr es euch beide zur Aufgabe gemacht, internationalen Pflegefachkräften, die sich dazu entscheiden, nach Deutschland zu kommen, genau das auch zu vermitteln, wie es hier läuft, wie es vielleicht dort, wo sie aktuell noch leben, nicht läuft, weil die Systeme anders funktionieren, auch familiäre Systeme noch anders funktionieren. Wie reagieren die, wenn die das erste Mal in den Kursen darauf stoßen, wie mit Demenz umgegangen wird? Was für einen Stellenwert mittlerweile das Thema Demenz im deutschen Pflegealltag, im deutschen Gesundheitssystem hat? Wie gehen sie damit um, wenn sie plötzlich feststellen, hier gibt es 14.000 ambulante Pflegedienste und nochmal genauso viele, jetzt bin ich weit weg von den Zahlen, aber ziemlich viele Altenheime auch in Deutschland, teilweise mit Schwerpunkten und teilweise nicht. Sind die total überrascht?
Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, mit welcher Agentur sie nach Deutschland kommen oder wie, auf welchem Weg sie nach Deutschland kommen. Wie Dunja gesagt hat, es gibt durchaus gute Agenturen, die diese Talente, wenn sie noch im Ausland sind, vorbereiten auf die Einreise. Ihr müsst euch das ein bisschen so vorstellen wie so ein Baukastensystem. Dieser ganze Weg, den die Kandidaten gehen. Sie haben auf einmal den Baukasten Sprache, was die Bildung angeht, aber auch den Baustein oder Baukasten kulturelle Vorbereitung, bis sie dann in Deutschland einreisen. Wenn sie dann in Deutschland einreisen, geht die Reise weiter. Und es gibt verschiedene wieder Baukästen, die zur Integration dann beitragen, wie zum Beispiel das ganze Relocation-Paket. Unter Relocation versteht man eben sowas wie Wohnungssuche oder auch Behördengänge und die Begleitung durch dieses ganze Wirrwarr an Unterlagen. Aber eben auch der ganze Ausbildungsteil, der eben dann unser Schwerpunkt auch ist. Und da werden die Fachkräfte eben kulturell auch vorbereitet, unter anderem. Das heißt, ja, das deutsche Gesundheitssystem ist oftmals dann dennoch eine Überraschung, auch wenn sie es vorher schon gehört haben und sich bewusst dafür entscheiden, das nochmal in echt zu erleben, ist manchmal auch schon eine Herausforderung. Auf jeden Fall in meiner Erfahrung, Dunja. Ich weiß nicht, was du so erlebst.
Absolut aufbauend auf dem. In meiner Wahrnehmung sind die total gestresst, ne? Wenn man sich das emotional einfach mal so vorstellt, viele lassen die Familie, die eigenen Kinder zurück und kommen sozusagen hier nach Deutschland und alles ist neu. Ich glaube, in der Summe sind es einfach zu viele Reize, ne? Und Migration ist immer schon Stress per se. Und ich glaube, wenn man nur so die Fachlichkeit betrachtet, natürlich gibt es da viele Momente, die anders sind oder neu sind, aber die sind ja sozusagen konfrontiert andauernd mit neuen Erkenntnissen. Ne? Wenn sie dann mit dem Bus nach Hause fahren, wie wird hier eingekauft? Sie beherrschen die Kulturtechnik nicht. Haben auch Erfahrungen, die sie machen, wo sie angefeindet werden. Ne? Das muss nicht immer nur vom Arbeitskollege sein, von der Arbeitskollegin. Das kann die Patientin, der Patient sein, die Angehörigen. Das kann im Supermarkt sein. Also das sind alles so stressauslösende Faktoren, wo sie beschreiben das oft, in einem Tunnel sind. Also dieser Tunnel in Richtung Anerkennung, das ist das Ziel, weil danach ist sozusagen die Lebensgrundlage in Deutschland gesichert. Danach kann man seine Träume dann verfestigen, aber innerhalb dieses Tunnels, glaube ich, fliegt alles an einem vorbei und man kann Dinge festhalten, manche Dinge nicht festhalten. Die Sprache, da hatten wir nun eine eigene Folge, ich glaube, die ist das ausschlaggebende Momentum, wie gut das gelingt und wie schnell das gelingt.
Ein ganz wichtiger Punkt, den du, Daniel, gerade genannt hast, ist, dann lassen sie es in Eiden schneiden oder das sind signifikante Lebensereignisse, die da passieren. Sie lassen Familie zurück. Sie lassen sogar ihre Kinder teilweise zurück, weil sie nicht anders können oder weil sie es so wollen.
Ich kann ja sagen, ich habe 3 Kinder. Ich lasse sie gern mal 1-2 Tage hinter mir, ne? Aber nie so einen langen Abschnitt. Ne? Ich glaube, das sind alles Rahmenbedingungen, die in Kauf genommen werden, um diese Reise ja durchzustehen, überhaupt zu ermöglichen. Wie gesagt, das hängt dann mit gesetzlichen Regularien zusammen. Die Talente kommen über das sogenannte Aufenthaltsgesetz 16d, wo man hier einen gewissen Zeitraum, 18 Monate aufwärts, Zeit hat, hier die Anerkennung zu durchlaufen. Die beschränkt sich aber auf dich als Person, als Fachkraft in Anerkennung. Und über Familiennachzug kann man eben erst nachdenken, wenn man die volle Anerkennung hat und gewisse Kriterien erfüllt, auch Zeit da über erst vergangen ist, dann kann man über Familiennachzug denken. Von daher ist das eine einzelne Lösung für einzelne Personen, noch nicht für diese, also nicht für das ganze System Familie. Aber man sollte als Arbeitgeber, ne, der ein ganzheitliches Verständnis von Integration hat, eben auch systemisch familiär denken, weil da kommt ein Talent, was eben familiär eingebunden ist. Und die kommen aus Kulturen, die nicht wie wir alleine leben, sondern eben in solchen Großfamilien organisiert, wie Lucrezia auch beschrieben hat. Also da hängt immer noch jemand mit dran. Und von daher sollte man das schon von Anfang an mitdenken, eine Perspektive für das ganze System Familie zu geben.
So, und gibt es jetzt Arbeitgeber da draußen, die genau das machen? Gibt es die Arbeitgeber, die sagen, wenn ihr zu mir kommt, ich zahle euch einmal im Jahr 4 Flugtickets, ihr könnt 4 Familienangehörige zu euch holen, die können euch besuchen, die können den Urlaub verbringen und dann zahlen wir auch wieder den Flug zurück in die Heimat? Oder gibt es andere Anreize, die diese Familien Bindung schaffen? Das ist ja das Erste, woran man jetzt denkt.
Niemand will auf Rosen gebettet werden, den wir erleben, ne? Von unseren Kandidaten, die wir betreuen. Jeder will eine faire Chance haben. Ich glaube, es geht um faire Chancen, nicht um die Extrawurst. Und weil wir kommen ganz schnell in einen Konflikt, in einen Verteilungskonflikt. Ne? Ich habe das schon mal erlebt. Ne? Es wurde einer internationalen Fachkraft ein Schlüsselband geschenkt und einer deutschen Pflegehilfskraft nicht. Was glaubst du, was da los war? Ich glaube, vor allem, wenn man jetzt mal sektoral denkt, ne? Die meisten internationalen Talente wollen und gehen auch in den Krankenhausbereich, in die Kliniken. Aber wie du gesagt hast, 14.000, 15.000 ambulante und gleich viele stationäre Einrichtungen, ne, der Pflege, da ist die Not am größten. Und die sind durchaus, müssen komplexer denken, dass sie eben auch Zivilgesellschaft, also eine Wohnung und die Einbindung durch Sport und Freizeitaktivitäten und vielleicht auch eine Stelle für den Ehemann, die Ehefrau haben im Unternehmen, das sind Modelle, die erfolgreich sind und die wir punktuell, aber in einem größeren Zuwachs beobachten. Das freut uns sehr, aber es muss nicht die Extrawurst sein.
Das ist eine spannende Perspektive. Du hast ja auch eben deutlich erwähnt, wir müssen uns auf einen zunehmenden Wettbewerb einstellen. Und jetzt ist Deutschland da vielleicht in der aktuellen Gesetzeslage so, dass es eben nicht so leicht ist, Familien nach Zug oder direkt auch mit der Familie zu kommen. Ist das denn vielleicht trotzdem ein Punkt, wo ihr beide glaubt, daran müsste man vielleicht arbeiten, weil das vielleicht ein Punkt ist, der die ganze Sache nochmal attraktiver machen würde, wenn man die Anerkennung hat und nach Deutschland kommt oder in Deutschland ist, dass die Familie dann selbstverständlich auch hier leben darf?
Ich glaube, das ist schon ziemlich weit am Ende gedacht, ne? Ich glaube, was die größten Schmerzpunkte sind in der Wahrnehmung internationaler Fachkräfte, dass alles zu lange dauert und zu kompliziert ist. Also wir haben das mit das modernste Einwanderungsgesetz auf der Welt. Das ist, also wenn uns Politik zuhört, ich hoffe doch, dann großes Lob, ne? Aber die Umsetzung, die ist an vielen Stellen zu bürokratisch. Wir haben den Föderalismus, wir haben Meinungen von Beamten, die das anders auslegen. Wir haben Fachkräftemangel. Wir haben einfach zu viel Sand im Getriebe. Das Getriebe ist okay, aber der Sand ist einfach quälend lange. Und die Talente haben eben Angst vor Prüfungen. Das ist einfach so, ne? Und wir durchziehen sie durch so einen Prozess. Wir geben mittlerweile unser Bestes. Früher nicht so, heute umso mehr. Also wir geben ihnen schon eine faire Chance. Familiennachzug spielt dann eine Rolle. Aber das sehe ich auch jetzt nichts Negatives am Horizont, wieder aber Bürokratie und. Ich glaube, die Auslegung dessen und die Umsetzung, das ist das Problem.
Die Frage ist ja auch, weiß ich nicht, ob ihr da Erfahrung habt, ich habe damit keine Erfahrung, aber bieten das andere Länder denn überhaupt an, einen Familiennachzug? Also wenn ich mich jetzt entscheide, Deutschland oder Amerika, ne, ich gehe nach Amerika, kann ich da meine Familie mitnehmen? Das würde ich jetzt fast anzweifeln wollen.
Keine Ahnung.
Ich kann mir vorstellen, dass das in anderen Ländern eben genauso ist wie hier, dass sie eben sagen, ja, Fachkräfte brauchen wir, aber ich brauche jetzt hier nicht noch eine 7-köpfige Familie.
Das ist unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich Länder, die rekrutieren auch mit der Idee einer langfristigen Integration, ne, und legen das auch so ähnlich aus wie Deutschland. Mhm. Es gibt aber auch Länder, die machen was ganz anderes, und zwar die rekrutieren absichtlich für kurzfristige Zeiträume. Sie sagen, okay, kommt bitte und arbeitet für uns 2 Jahre. Das ist hier eure Wohnung. Also wir bereiten alles vor. Und da spricht man nicht über wirkliche Integration. Und da lernt man auch nicht die Sprache. Ja. Da gibt es keinen Familiennachzug. Das ist einfach nur, ich fahre dahin, arbeite 2 Jahre, verdiene relativ gutes Geld, ja, und mache die Erfahrung, habe dann was auf meinem Curriculum stehen und gehe zurück. Das ist auch ein Modell von anderen Ländern. Aber ich glaube, Ländern wie USA, Japan, Die sind schon im Wettstreit mit uns, also auch was die Angebote angeht.
Mhm. Was müssen wir denn machen? Was wären denn so 1-2 Punkte, wo ihr sagt, wir sind wirklich, du Nell, du sagst es jetzt heute schon mehrfach, wir sind gut, in vielen Dingen sind wir sehr gut. Was müssen wir denn tun, um uns in dem Wettbewerb zukünftig auch noch zu behaupten?
Beschleunigen.
Aber wie genau könnte das aussehen? Beschleunigen. Habt ihr einen konkreten Ansatz? Was könnte man vielleicht, wo gibt es eigentlich schon eine Möglichkeit, die einfach nicht genutzt wird? Stichwort Digitalisierung. Was wäre denn so ein Prozess, wo ihr glaubt, der ist doch, den könnte man doch morgen digital machen?
Du hast es schon genannt, Digitalisierung. Also diese Prozesskette, diese behördliche Prozesskette ist wirklich lang, ne? Und du hast verschiedene Punkte, Ausländerbehörde, Bundesagentur muss zustimmen und, Botschaftstermin. Und das läuft alles zum Teil nicht digital, auch das Management der Dokumente. Und das ist ein Painpoint. Das macht es alles sehr, sehr langsam. Die Anerkennungsbehörden in den Bundesländern, also die diesen Defizit oder manchmal heißt auch Feststellungsbescheid, das ist jetzt weniger unsexy, aber immer noch nicht sexy, ne? Ich will nur sagen, das sind alles Zeiten, die da ins Land gehen. Jeder Prozessschritt, so manchmal 2 Monate, manchmal hier 4 Monate. In der Summe ist das wirklich sehr, sehr lang und nicht planbar. Und das ist einfach der Painpoint, den wir haben. So handwerklich von der Verwaltungs- und operativen Umsetzung dieser Gesetze und Dinge, die wir fordern. Aber ich will aber noch ein zweites Ding hinterher schieben. Ich glaube, nicht nur das Uhrwerk muss schneller funktionieren und der Sand muss raus. Ich glaube auch, dass wir als Pflegeprofession diese Kolleginnen und Kollegen mehr wertschätzen müssen. Ich verstehe es bis heute nicht, ne, dass die Berufsverbände diese Zielgruppe, und mich haben 2 Zahlen letzte Woche wirklich überrascht, die ich mit euch teilen will, die Ausbildungszahlen 2022, ne, das waren 52.000 Auszubildende, Tendenz rückläufig, um 7% ist das eingebrochen, das Statistische Bundesamt, und da sind bestimmt ganz viele Abbrecher dabei, also da brechen auch viele Leute ab, und im gleichen Zeitraum 52.000 Auszubildende, sind 21.000 Pflegefachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland gekommen und haben ihre Anerkennung gemacht. Also das Verhältnis verschiebt sich ja sehr. Also 40% kommen jetzt aus dem Ausland. Das sind noch nicht mal die internationalen Auszubildenden drin, ne? Die habe ich jetzt weggelassen. Ich rede jetzt wirklich von den Fachkräften, 21.000. Und ich verstehe es nicht, dass wir als Pflege, ne, auf die immer rumgehackt wird, aber wir selber gehen mit vulnerablen Gruppen auch nicht immer gut um. Und das sind nämlich gar nicht so vulnerable Gruppen, sondern die bringen eine ganze Schönheit mit, die bringen Professionalisierungsgrad mit. Wir reden über Akademisierung, da kommen Leute, die sind akademisiert, die haben diesen Skill-Mix und diese Kompetenzen, die wir so gerne wollen, und die haben einen berufspolitischen Ethos und ein hohes Standing ihrer Profession, die wir einfach nicht adressieren. Das sollten wir unbedingt machen als Pflege, wenn es kein anderer macht. Und als Zivilgesellschaft sollten wir sowieso uns um die Leute kümmern, aber die Pflege als allererstes. Und das vermisse ich. Also mein Wunsch, diese zwei Stellschrauben in die richtige Richtung, da können wir viel entfachen.
Lucrezia, bist du berufspolitisch engagiert? Bist du irgendwo Mitglied?
Tatsächlich noch nicht. Ich habe das Thema oft zu Hause, mittlerweile auch mit den Kindern, also ganz oft und häufig. Aber noch nicht, weil ich das nämlich nicht nur so nebenbei machen möchte, wie so vieles in meinem Leben so passiert ist. Ich habe mir jetzt vorgenommen, erstmal mich als Pflegepädagogin etwas zu etablieren und hier und da mal ein bisschen zu sehen und dann in ein paar Jahren dann nochmal dran zu gehen, vielleicht auch mit einer Promotion und mit Studien und mit, ja.
Wie du das halt so machst.
Mit 4 Kindern, 2 Katzen, einem Mann, einem Job.
Die Reihenfolge ist spannend, ja.
Ja.
2 Katzen, ja. Und Mann.
4 Kinder, 2 Katzen. Duni hat gerade übrigens schon wieder ganz hervorragend in deine nächste Frage eigentlich übergeleitet, Philipp, beziehungsweise könnte man die jetzt wunderbar da reinhauen, nämlich die Besonderheiten und Unterschiede.
Oh, ich habe lange nicht mehr gescrollt auf dem
Gameplay. Es macht überhaupt nichts. Ja, wenn du magst, stelle ich sie für dich. Weil Duniel da gerade wirklich so schön gesagt hat, es geht ja nun auf professionalisierte Pflege und sehr gut ausgebildete und vor allen Dingen akademisierte Pflege. Lucrezia, welche Besonderheiten und Unterschiede siehst du denn in der Pflegeausbildung und Praxis in Italien im Vergleich zu Deutschland? Also gerade in der Ausbildung.
Es ist ein Studiengang, es ist keine Ausbildung. In Italien gibt es auch nicht wirklich mehr Ausbildung, so wie sie in Deutschland konzipiert sind. Auf jeden Fall gehört die Pflege nicht dazu. Und das schon seit 2 Jahrzehnten ungefähr. Das beinhaltet natürlich, dass erstens die Zugangsvoraussetzungen andere sind. Ihr müsst euch vorstellen, in Italien braucht man nicht nur ein Abi, um Pflege studieren zu können, sondern in vielen Universitäten ist es auch Numerus Clausus. Das heißt, man hat einen Eingangstest, um überhaupt studieren zu dürfen, also Pflege studieren zu dürfen. Das begrenzt auch nochmal die Möglichkeiten der Menschen, die einen Zugang zur Pflegeausbildung wollen und suchen. Das ist das Erste. Das Zweite ist dann innerhalb des Studiengangs, ich muss sagen, es ist sehr praxisbezogen. Also man soll sich das nicht so abstrakt vorstellen mit nur Theorieinhalten oder nur medizinischen Inhalten. Mhm. Es ist medizinlastig, das ja, vor allem auch, weil die meisten Dozenten tatsächlich Ärzte sind. Und auch die gleichen Inhalte lehren wie in einem Medizinstudium. Also da macht man keine Abstriche sozusagen. Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie und sowas, das war alles das Gleiche. Mhm. Aber ich glaube, das, was der wesentliche Unterschied ist, dieses das Evidence-Based Nursing und dieser wissenschaftliche Prozess, der Teil wirklich der Ausbildung ist und der pflegerischen Tätigkeit in Italien sowie auch in vielen anderen Ländern.
Ja.
Das ist etwas, was ich tatsächlich ein bisschen vermisse noch in der Pflegeausbildung, aber wobei ich sehe, dass es auch immer präsenter wird, ne? Aber als ich nach Deutschland gekommen bin, vor etwas mehr als 10 Jahren, habe ich das noch nicht so erlebt. Das hat mir gefehlt damals. Und ich weiß noch, ihr wolltet ja Beispiele hören, ich kam dann irgendwann auf Station und habe gesagt, nee, das könnt ihr nicht so machen. Also das war etwas, was aus meiner Sicht fachlich falsch war. Und habe es dann mit 200 Seiten Studien belegt. Und die haben mich angeguckt, als wäre ich vom Mars. Genau. Es wurde dann aber umgesetzt. Also insofern haben meine Studien was gebracht. Ich musste sie zwar übersetzen noch, aber dann hat es auch was gebracht.
Hier, weil du ja auch Einblick auf die Philippinen hast, ne? Weil die meisten internationalen Fachkräfte kommen eben nicht mehr aus der EU, sondern aus den Drittstaaten. Und Philippinen ist da ein Herkunftsland, was ganz weit vorne ist in der Länder-Ranking-Liste.
Was da die Erfahrung ist, möchtest du wissen?
Genau, das war, glaube ich, die Frage, was sich professionelle Pflege zur deutschen unterscheidet.
Okay, danke, Dunja, dass du jetzt auch mit Teil der Fragen stellst.
Kommt mit auf unseren Stuhl.
Vorsicht. Geil.
Der lehnt sich ganz schön weit aus dem Fenster.
Ja, das ist jetzt gelbe Karte.
Vielleicht werde ich ja doch zu der 99. nochmal eingeladen.
Ja, genau, dann auch. Mit Duniel, Philipp und Sören.
Entschuldigt.
Alles gut.
Auf den Philippinen ist das ähnlich. Also im Endeffekt, ich glaube, das ist etwas, was ich aus den meisten Ländern erlebt habe, ne, dieser Ansatz. Ich muss sagen, etwas, was sehr oft wiederholt wird, du hast es auch sehr ausgeschmückt vorhin angesprochen, Daniel, ist dieses, die Pflegefachkräfte aus dem Ausland oder internationale Pflegefachkräfte möchten nicht waschen oder können nicht waschen, also diese Basispflege nicht wirklich ausführen, und das ist auch nicht Teil der Ausbildung. Ich bin fest davon überzeugt, dass das ein Mythos ist. Es ist die Basispflege und Körperpflege ist Teil jeder Ausbildung. In jedem Land, auf jeden Fall alle Curricula, die ich durchgegangen bin und durchgeguckt habe, um gerade diese Anpassungslehrgänge oder Vorbereitungskurse zu konzipieren, da steht es überall mit drin. Das Problem ist, dass sie es lernen, aber nicht wirklich ausführen, weil es eben andere Professionen, andere Berufsgruppen oder eben dann auch die Angehörigen übernehmen. Aber es ist auf jeden Fall Teil der Ausbildung, weil es ja auch Teil der Anamnese zum Beispiel ist, einen Menschen zu waschen. Man lernt ihn dann besser kennen. Ne? Und das wollte ich nur mal gesagt haben, weil ich finde das wichtig. Das ist so, es wird ja immer gesagt, sie können nicht pflegen. Das stimmt nicht ganz.
Ich habe mir gerade ein paar Notizen gemacht. Vor allen Dingen habe ich mir das Masterbaby nochmal aufgeschrieben, weil ich finde, es ist Daniel. Wahrscheinlich hast du sogar noch den Titel für diese Folge festgelegt.
Das Masterbaby.
Nein, man muss sagen, die Masterkinder, es sind ja auch noch drei andere Kinder hier. Nicht, dass die sich benachteiligt fühlen.
Ja, wegen der Schlüsselbänder und so.
Naja, ich glaube, da gibt es nur einen, der sich benachteiligt fühlt, wenn erst die vier Kinder, dann die zwei Katzen. Und wenn das die Hierarchie ist zu Hause, dann. Ja, was wir noch gar nicht beleuchtet haben heute Abend, Lucrezia, vielleicht fangen wir mit dir an. Was ist denn deine aktuelle berufliche Tätigkeit und was treibst du dort?
Ja, das ist spannend. Also ich habe tatsächlich gerade sehr aktuell seit einem Monat den Beruf gewechselt. Ich bin jetzt offiziell Pflegepädagogin in einer Berufsschule, und zwar in der Oberlin-Berufsschule in Potsdam, und habe heute meine erste Klasse übernommen.
Yay.
Als Klassenleitung.
Wunsch.
Und bin sehr, sehr glücklich darüber, sehr aufgeregt. Das ist tatsächlich ein Baustein, der mir gefehlt hat in meiner Laufbahn, Karriere. Ich habe immer sehr, sehr viel mit Internationals gearbeitet, und mein Herz schlägt auch ein bisschen dafür, aber ich wollte auch meine Kenntnisse, vor allem im Bereich Interkulturalität, in der normalen Ausbildung einbringen und mich darin ausprobieren. Deswegen bin ich jetzt heute dort.
Was genau unterrichtest du? Also wie nennt sich das in Potsdam?
Wie nennt sich das in Potsdam? Die Pflegeausbildung? Generalistische Pflegeausbildung?
Nein, ich denke, also zu meiner Zeit waren das diese Module, die unterrichtet wurden. Und
genau, das gibt es ja nicht mehr dank der generalistischen Ausbildung. Es gibt Themenfelder, an die wir uns anlehnen.
Ja.
Grundsätzlich doch sind, ich nenne es mal Themen, die mir sehr liegen, immer noch Themen wie interkulturelle Pflege oder transkulturelle Pflege, Themen wie Zusammenarbeit in Teams, die ganzen Qualitätsmanagement-Themen liegen mir auch sehr, sowie auch Rechtthemen oder ja, also Pflegerecht, Betreuungsrecht und so weiter. Tatsächlich sind das die Themen, die ich in Deutschland auch nochmal lernen durfte, weil sie ja anders waren im Gegensatz zu meiner Ausbildung oder Studium in Italien. Also deutsches Pflegerecht ist auch nur deutsches Pflegerecht und nicht italienisches Pflegerecht, wie man das naheliegend sich denken kann. Oder auch sowas wie die Expertenstandards. Was ganz Tolles, was es in der Form auch nur in Deutschland gibt. Das sind Sachen, die... Und natürlich auch so Pflegeplanung, Pflegeprozess, Sachen, die mich sehr begeistern. Geschichte der Pflege.
Cool. Sehr schön. Das erinnert mich, weil du gerade Pflegerecht hast, gerade kommt mir an. Ein Gruß an den Professor Dr. Volker Großkopf, der kommt mir gerade in den Kopf. Das war mein Pflegerechtsprofessor, der gute Mann. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt, aber der ist auch Verleger dieser Zeitschrift Rechtsdepesche aus Köln. Ist der gute Herr, genau. Spannend, wie heißt die Klasse? Hat die eine Zahl oder also irgendwie, dass wir jetzt, Sören, wir müssten jetzt einen Gruß aussprechen und Lucrezia natürlich auch damit nochmal einen besonderen Anreiz schaffen, nächste Woche Montag oder Dienstag diese Folge auch im
Unbedingt.
Zu teilen. Aber
genau, also es ist die...
Sie liest es ab übrigens, liebe Klasse, sie liest es ab, sie hat sich's noch nicht gemerkt.
Nein, tatsächlich nicht, es ist gerade eine Nachricht eingegangen, entschuldigt, ich habe das Handy beiseite gelegt, damit mich das nicht ablenkt.
Na klar. Ja.
Nein, es ist die GP23B.
Sören, willst du anfangen?
Ja, wir grüßen die liebe Klasse von Lucrezia. Und jetzt darfst du sagen, wie die heißt, Philipp.
Ja, warte, ich muss noch mal kurz nachlesen. GP23B, liebe Grüße. Hört diese Folge bis zum Ende. Das sind die wichtigen Prozente hinten raus, wegen der Completion Rate hier.
Es könnte sein, dass an einer gewissen Stelle Lucrezia euch bittet, ihr jetzt eine E-Mail zu schreiben. Und wenn ihr das dann verpasst, dann weiß sie, ihr habt nicht die gesamte Folge gehört.
Könnte sein, dass da die Schlüsselfrage steckt, die euch von jeglichen Prüfungen in diesem Schuljahr noch befreit. Ihr werdet schon sehen, ob es stimmt, wer hier lügt. Daniel, Lingoda,
ja.
Die Initiative Match. Vor anderthalb Jahren haben wir schon einiges darüber gehört. Wie sieht's aus? Was gibt's Neues? Was treibt ihr? Wo treibt ihr euch rum? Und welche Erfolgsgeschichten gibt es zu berichten?
Sehr, sehr gern. Ich würde sagen, dass wir immer noch das Gleiche machen, also die Anerkennung und Qualifizierung und Integration, das sind so die drei Schlagwörter, denen wir uns widmen, und wir haben eine neue Profession, also mit der Pflege haben wir angefangen, 2020, bei Lingoda, ich zumindestens, dann kamen die Hebammen und dann kamen die Ärzte und jetzt kommen die OTAs und die ATAs dazu, also die operationstechnischen und die anästhesietechnischen Assistenten. Das ist so mein persönliches Highlight von 23. Ansonsten sind wir mit MATCH, das Netzwerk für die Anerkennung und nachhaltige Integration internationaler Fachkräfte, hatten wir jetzt ganz viele, Corona Ende sei Dank, lokale Veranstaltungen in ganz vielen Städten, weil wir einfach gemerkt haben, die Gesundheitsträger, die das Thema noch nicht so richtig für sich entdeckt haben, brauchen diesen Austausch vor Ort, auch mit lokalen Akteuren, mit der Stadt, mit dem IQ-Netzwerk, mit der Ausländerbehörde. Und da wollen wir sozusagen das Thema vorantreiben. Wir wollen Wissen demokratisieren. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Das ist wirklich ein langer Prozess. Vielleicht können wir hier spoilern. Wir schreiben gerade ein Buch. Da hat Lucrezia auch ihre Expertise mit reingegeben, weil wir wollen sozusagen, dass Gesundheitseinrichtungen oder jeder, der will, sich einfach mal ganzheitlich und umfassend über so ein Thema informieren kann. Weil das hast du mal nicht schnell gegoogelt. Ja? Und das sind so unsere großen Linien in Richtung Zukunft, die wir ganz stringent gehen. Und da haben wir kleine Erfolge, große Erfolge, kleine Rückschläge, große Rückschläge. Wir sprechen gern von Lerngeschenken, davon sammeln wir jede Menge und wir wollen es einfach noch besser machen und das treibt uns so voran.
Lass mich raten, Lucrezia hat das Buch nebenbei geschrieben. Ne?
Gleich im Anschluss zur Masterarbeit übrigens, ja.
Ja, da ist man einmal drin, ne? Die Finger sind warm, was sollen wir da machen?
Ach, gib her, das tippe ich euch auch schnell.
Das war tatsächlich so ähnlich. Daniel und ich haben uns auf einem Kongress getroffen und haben uns ausgetauscht. Was machst du gerade so? Ach, weißt du, ich muss noch ein Kapitel schreiben. Ach, komm, ich mach's.
Apropos Kongress, wo kann man euch das nächste Mal treffen? Gibt's noch irgendeine Veranstaltung in diesem Jahr? Jetzt vor allen Dingen... Daniel, euch?
Ja, wir haben viele Match-Veranstaltungen noch dieses Jahr in Köln, in Bremen, in Leipzig, in Stuttgart. Also wir wollen sozusagen lokal vor Ort sein und Fahne zeigen, Flagge zeigen für dieses Thema, aber nie allein. Ne? Wir sind Netzwerker und da kommen ganz viele tolle Netzwerkpartner, die über das Thema referieren. Jeder hat so einen kleinen Fokus. Es kommen gute Recruiter, es kommt die Ausländerbehörde. Wir von der Bildung erzählen natürlich auch etwas. Wahrscheinlich immer auch eine Einrichtung, die da immer spricht oder eben Vertreter zum Thema Integration. Wir wollen mal so ein ganzheitliches Bild geben und da findet man uns immer vor Ort. Aber wir haben auch ganz tolle Online-Events, wo wir informieren. Also wie gesagt, Wissen demokratisieren. Wir wollen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse von den Forschenden selbst vorgetragen, einfach in die Öffentlichkeit geben. Das ist so das, wo man uns täglich fast hört und sieht.
Sehr gut.
Ihr könnt ja bald quasi ein ganzes Krankenhaus abdecken mit den ganzen Professionen, die das klingt ja fast nach wie Amazon. Ihr müsst jetzt auch nur noch 23,5 Milliarden Dollar in die Hand nehmen und ein paar Einrichtungen aufkaufen und die einfach selbst besetzen. Wir haben das schon verstanden, dass das eigentliche Ziel ist von Dick, oder?
Genau, Weltherrschaft heißt das.
Genau, Weltherrschaft.
Aber ganz ehrlich, ne, wenn man das einmal verstanden hat, und das dauert eine Weile, ne, selbst wenn man das täglich
das
macht.
Das mit der Weltherrschaft.
Auch das, ne, aber so Migration und Fachkräfte, ne, das ist ganz spannend. Es gibt in alle Berufe, die sogenannten Engpassberufe, Parallelen, den wir uns gerade stellen oder gedanklich da mit anderen Akteuren besprechen, Klimaberufe, Elektriker. Also ich will nur sagen, das Thema Migration und erfolgreiche Integration, das ist sektorenübergreifend und professionsübergreifend, ich glaube, die Herausforderung unserer Zeit. Und wir wollen da gerne einen Beitrag leisten.
Cool, wo du gerade von Parallelen erzählst, bekommt ihr auch eigentlich die Gegenrichtung mit? Also wenden sich teilweise Fachkräfte auch an euch und sagen, ich will hier weg? Ich will woanders hin. Könnt ihr mir da auch helfen?
Vielleicht kann ich die Frage anders beantworten. Ich glaube, dass viele Pflegekräfte mit ihren Füßen abstimmen und die Profession der Pflege verlassen.
Das ja, klar. Ja.
Das sind Konsequenzen aus einer Unzufriedenheit heraus.
Ja, das stimmt. Aber Lucrezia, du wolltest was sagen.
Ja, und ich erlebe das so, genau, ich habe es hin und wieder so erlebt in der Praxis, wenn man sich so unterhält mit Ausland und Erfahrung und hier und da, dass einige schon Lust dazu hätten, in andere Länder zu gehen, um zu sehen, wie dort gepflegt wird, was da passiert und allgemein. Wenn, dann entscheiden sie sich oftmals für die skandinavischen Länder, klar, was auch naheliegend ist, wegen der Sprache und auch wegen der Qualität, Lebensqualität allgemein. Also eher in den Norden als in den Süden, trotz Wetterlage. Und meistens dann auch eher aus einem Interesse und nicht aus einer Not geboren.
Ja. Okay.
Schöner Teaser, denn wir haben bald eine Podcast-Aufnahme mit einer sehr inspirierenden Frau, die in Deutschland Krankenschwester war und seit vielen Jahren jetzt in Norwegen lebt und auch in Norwegen als Pflegekraft gearbeitet hat, aber mittlerweile hauptberuflich Menschen aus Deutschland nach Norwegen begleitet und da eben den Einwanderungsprozess begleitet, nicht die Anerkennung, also nicht schwerpunktmäßig den pflegerischen Prozess. Aber von ihr werden wir vielleicht erfahren, ob da auch immer mal wieder eine Pflegekraft dabei ist und warum sich Menschen generell dazu entscheiden, Deutschland zu verlassen und nach Norwegen jetzt in dem Fall auszuwandern. Traumhaft! Das war eine wunderbare Aufnahme und wenn wir festhalten, dann ist Lucrezia, was dir immer noch fehlt, ist die evidenzbasierte Pflege oder die Integration von Evidence-Based Nursing in der Berufsausbildung. Aber du hast auch gesagt, dass hier ganz viel ganz wunderbar läuft in Deutschland und dass du auch hier noch viel gelernt hast. Daniel, du sagst, die Pflegekräfte, die internationalen Pflegekräfte, die müssen vor allen Dingen auch berufspolitisch in ihrer Profession integrieren in Deutschland. Das ist ein Schlüssel, den wir im Schloss drehen müssen. Und außerdem müssen wir Verwaltungsprozesse in Deutschland zukünftig verschlanken, hoffentlich mit Zuhilfenahme der Digitalisierung. Trotzdem wird das schwierig bei dem Verwaltungsetat, den wir jetzt letztens irgendwann mal präsentiert bekommen haben, der ja doch sehr geschrumpft ist oder schrumpfen wird. Das war also die Schweiz der Bildung und die Folge heißt Master Baby.
Sehr gut.
Samuel,
sehr,
Samuel. Sehr
gut. Und die Folge heißt die vergessene letzte Frage. Nein, die haben wir natürlich nicht vergessen. Daniel, bei dir hatten wir die, glaube ich, noch nicht damals. Die berühmt-berüchtigt letzte Frage, nämlich, Lucrezia darf zuerst antworten, wie trinkt ihr euren Kaffee?
Ich habe zwei Antworten auf diese Frage tatsächlich. Es kommt darauf an, in welchem Land ich bin.
Du bist Italienerin, du müsstest eigentlich ungefähr 20 Antworten haben.
Genau, also wenn ich in Italien bin, tatsächlich an der Bar stehe und dort mit der Maschine, ne, könnt ihr euch vorstellen, so, dann Ristretto, also extrem kurz, der kurze Ristretto und schwarz, ohne Zucker, ohne nichts. Wenn ich in Deutschland bin, trinke ich tatsächlich ganz gerne diesen
French Press.
Okay, French nicht? Press. Ja, doch, diese Maschine, wo man so presst, ne?
Durchdrückt. So. Ja, French. Ja, nee, ist richtig, French
Press. Also nicht Filterkaffee, nein. sondern, nein, Das, wo man so drücken muss, diesen Kaffee mit einem kleinen Schluck Milch.
Also nicht Americano.
Den gibt's da gar nicht. Das ist was typisch Deutsches, der Americano.
Ja. Genau. Finger davon. Daniel.
Ich mag's mit einem Schluck Milch.
Kuh oder?
Da bin ich ganz offen, aber ich bin da nicht anspruchsvoll. Soll wie Milch aussehen, der Rest ist mir egal.
Kann auch abgelaufen sein.
Soll wie Milch aussehen, mach weißes Wasser rein, ist egal. Sehr gut.
Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
Vielen Dank für eure Zeit.
Vielen Dank.
Dank euch.
Und Grüße an Sebastian, selbstverständlich.
Na, selbstverständlich.
Einen wunderbaren Abend noch.
Danke gleichfalls.
Ebenso.
Euch auch.
Ciao.
Ciao.
Ciao, macht's gut. Ciao. Ciao.
Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventicare.